Acoustic Dreams, Hörträume, habe ich kürzlich versprochen. Was bleibt auch anderes derzeit? Diese Träume zeichnen sich dadurch aus, dass ich natürlich schon mal dort war und zwar meist bevor die Pandemie über uns kam. Es ist also immer eine Kombination aus Erinnern und wieder hinträumen. Also, wenn Sie noch nicht dort waren, herzliche Einladung. Das diesmal angesagte Ziel habe ich aber tatsächlich während der Corona-Krise besucht, genau in der Zeit, als wir den Eindruck hatten, jetzt geht wieder was. Deutsches Reiseradio und Podcast 166 mit einem fröhlichen Moin aus Travemünde. September 2020, Auszeit an der Ostsee mit ein klein wenig Recherche. Ausflug macht man ja sowieso. Immerhin, ein Reiseradio-Check und zwei Podcasts sind schon dabei rausgekommen. Sie beschäftigten sich mit einer schönen neuen Ferienwohnanlage auf dem Priwall. Das ist eine Halbinsel, die Travemünde direkt gegenüber liegt. Und Travemünde, das wissen viele nicht, ist auch nur Stadtteil der Hansestadt Lübeck. Auch wenn da eine gewisse Entfernung dazwischen liegt. Ist so. Und das mit gutem Grund, sagt Barbara Schwarz von Lübeck Tourismus.
Ja, das stimmt. Ich glaube, die Travemünder haben so manchmal auch noch so das Gefühl, wir gehören eigentlich nicht zu Lübeck, wir sind selbstständig und möchten eigentlich auch vielleicht gar nicht unbedingt zu Lübeck gehören. So ein gewisser Stolz ist ja auch zu Recht da. Tatsächlich, Travemünde ist ein Stadtteil von Lübeck, aber hat ein komplett anderes Gesicht. Ein Gesicht, das sich auch gerade sehr wandelt und gewandelt hat. Ein modernes Seebad wird es mehr und mehr. Dabei aber die Traditionen, die Travemünde ausmachen, schon immer noch wertschätzend und wahrend. Das ist auch etwas, was ganz wichtig ist.
Egal wie die Einstellung zueinander ist, feststeht, schon rein wirtschaftlich kann Lübeck nicht ohne Travemünde, denn da steckt viel Wirtschaftskraft in der Schifffahrt und auch im Tourismus. Wer meint, die Eingemeindung sei eine typische Großstadtaktion des 20. Jahrhunderts gewesen, der irrt. Denn vor langer, langer Zeit hatten es die Lübecker noch viel nötiger. Denn da saß ihnen ein holsteinischer Graf unmittelbar vor der Nase, dem dieses Mini-Fischerdorf an der Ostsee gehörte. Das wiederum weiß ich von Siegfried Austel und wenn der es nicht weiß, weiß es vermutlich keiner. Er ist nämlich Gründer des Travemünder Seebadmuseums.
1143 unter Graf Adolf II. Von Holstein, der ja eine Wehranlage am Stilberhug unterhielt und damals schon die ein- und ausgehenden Schiffe mit Maut belegte. Das heißt, was ich immer bei Führungen sage, Maut ist nichts Neues. Das hat es damals schon gegeben. Und die Lübecker waren natürlich weitsichtig und haben sich gedacht, den freien Zugang von der Ostsee nach Lübeck, den können wir ja eigentlich nur bekommen, wenn wir die Rechte des Grabens irgendwie abkaufen. Und das ist dann auch geschehen. Zunächst hat man ja Travemünde gekauft und dann hat man auch den Wasserweg gekauft. Und zwar waren das einmal 5.000 Mark und Pfennig, glaube ich, hieß es da immer. Und dann hat man für 1.000 Travemünde gekauft.
Und so war der Wasserweg nach Lübeck, die Trave, in hansestädtischem Besitz. War für den Handel unerlässlich und Lübeck hat ja auch entsprechend was draus gemacht. Jetzt aber erstmal einchecken in meine schicke Ferienwohnung gelegen, direkt an der Priwallpromenade mit direktem Blick auf Yachthafen, das alte Travemünde und die vielen dicken Fähren und Frachtschiffe, die auf der Trave in Richtung Ostsee fahren oder naja, auch umgekehrt. Eine Lieblingstätigkeit steht schnell fest, Pötte gucken. Das, was aus deren Schornstein kommt, ist zwar eher schwarz und rußig, das macht aber, bin ich ehrlich, die Faszination nicht geringer. Die Sonne scheint und auf der Promenade sind zufriedene Urlauberfamilien unterwegs. So kann man es aushalten. Auf der anderen Trave-Seite erkenne ich den alten Leuchtturm und rechts an der Mündung ragt der riesige Maritim-Hotelturm in die Höhe. Beide hatten bzw. haben eine wichtige nautische Funktion, sagt mir tags drauf Siegfried Austel bei der Aufzählung der Sehenswürdigkeiten. Der Mann kennt sich halt aus.
Wir haben eine sehr schöne Gastronomie. Travemünde kann man wirklich hervorragend essen gehen. Und natürlich die Kirche, die St. Lorenz-Kirche ist natürlich sehenswert. Der Marktplatz, der älteste Leuchtturm in Travemünde. Der ist von 1539. Der wurde ja damals von holländischen Mauern hochgebaut, ohne Gerüst von innen aufgemauert. Den kann man besuchen. Der ist ja dann abgelöst worden durch den Bau des Maritims. Das Feuer ist ja oben aufs Maritim gekommen und damit hat Travemünde das höchste Leuchtfeuer Europas, ja, das bis 50 Kilometer in See zu sehen ist. Natürlich die Passat. Die Passat ist ja das Wahrzeichen von Travemünde.
Und die werde ich gleich morgen früh besichtigen. Gerade geht die Sonne unter und ich beschließe dann doch noch ein paar schöne Fotos von der Passat zu machen, gegen die untergehende Sonne. Wer weiß, wie das Wetter wird in den nächsten Tagen. Foto ist schnell im Kasten, der Sonnenuntergang traumhaft und als sich dann noch eine Skandinavienfähre zur Passat und der Sonne ins Bild schiebt, lacht das Fotografenherz. Jetzt ein Pannfisch mit Senfsoße und am nächsten Morgen steche ich historisch in See.
Von Süd und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Wein ich, mein Kind, die Tränen, die sind vergebens. Auf Matrosen, ohe, La Paloma de.
Eine Meergeschichte ohne den blonden Hans. Unmöglich. Jetzt haben wir auch das erledigt und nach dem Kaffee am nächsten Morgen geht's an Bord. Die Passat liegt in dem nach ihr benannten Yachthafen direkt an der Travemündung. Majestätisch ist der eventuell platte Begriff, der mir einfällt, als ich vor dem Viermaster stehe. Ist es überhaupt einer? Landratten sind da ja nicht so firm. Dafür aber habe ich mich mit Budo Friese verabredet und der holt mich aus meiner guten Laune zurück in die Corona-Realität.
Erstmal müssen alle Masken tragen. Ohne Masken darf man das Schiff nicht betreten. Dann müssen wir sie aufklären, dass sie sich entsprechend abstandmäßig verhalten, was sehr schwierig ist, weil man hier nicht alles überblicken kann. Dann müssen sie dieses Blatt ausfüllen mit Adresse und Telefonnummer und mit dem Blatt zur Kasse gehen und bezahlen. Und dann sind hier noch ehrenamtliche Damen und Herren, die dann die Gäste betreuen, Fragen beantworten und auch hier und da mal gucken, ob alles vorschriftsmäßig eingehalten wird. Und unter Deck kann man jetzt nicht, sind die Gänge sehr eng und man kann sich zu schnell begegnen. Und das ist noch unübersichtlicher als hier an Deck. Und deswegen ist das unten wegen Corona geschlossen.
Budo Friese ist einer der von ihm erwähnten Freiwilligen und er kennt sich aus auf seinem Schiff. Also, wie ist das jetzt mit dem Fährmaster?
Das ist ein ehemaliges Frachtschiff und liegt jetzt hier als Museumsschiff in Lübeck-Travemünde seit 1960 und ist das letzte Mal als Frachtschiff gefahren, 1957, wie die Pamir. Die Pamir sank ja vorher und dann kam die Passat in der gleichen Route auch in so einen schweren Sturm. Pamir sank, Passat hat das gerade so eben überstanden mit 35 Grad Schlagseite bis nach Lissabon. Wurde da dann wieder seerichtig von der Werft gemacht und ist dann mit eigener Kraft nach Hamburg weitergesegelt. Und danach wurde sie stillgelegt.
Da schließt sich folgerichtig die Frage an, wie das Schiff zum Wahrzeichen von Travemünde wurde.
Die Passat sollte, nachdem die Pamir gesunken waren, die Segelfrachtschifffahrt eingestellt wurde in Deutschland, in Amsterdam verschrottet werden. Hier war ja am Priwald die Seemanns- und Seefahrtschule. Und hier in Lübeck war ein ehemaliger Kapitän der Passat oder der Pamir, jedenfalls ein von diesen Schiffen, Herr Gruppe. Und Herr Gruppe hatte gehört, dass die Passat verschrottet werden sollte. Und hat sich dann mit Kaufleuten in Lübeck und mit dem Senat zusammengesetzt und haben überlegt, dass das doch eigentlich eine Schande ist, weil Lübeck ein Seefahrtschulstandort war, wenn man so ein Schiff verschrottet. Und dann hat er die Hansestadt Lübeck bzw. den Senat überzeugt, dieses Schiff zu kaufen. Und dann haben die das quasi vom Schrottplatz in Amsterdam für 315.000 D-Mark, haben sie das damals gekauft, hierher schleppen lassen, 1960, ab 60 liegt sie jedenfalls hier. Und das hat sich gut entwickelt für Travemünde, mit Holstentor und Passat, also Lübeck zwei Wahrzeichen, die Lübeck im Grunde genommen in der Welt gut aussehen lassen.
So macht sie jetzt schon über 20 Jahre einen guten Eindruck. Schöne Aufbauten, feines Holz und die Masten ragen weit in den Himmel. So weit, dass mir bei der Vorstellung, darauf klettern zu müssen, vollautomatisch schwindelig wird. Ja, waren schwere Arbeitsbedingungen, meint Bodo.
Die Situation war so, dass man mit Seeleuten heute das gar nicht mehr vergleichen kann. Das war schwere Arbeit, gefährliche Arbeiten. Einmal in den Wanden hochklettern, oben auf den Fußpferden die Rahen bedienen, mit Segel einholen und Segel lösen. Das waren lebensgefährliche Arbeiten. Und die wurden um die damalige Zeit noch ohne Kletterausrüstung gemacht. Die gingen alle also ohne Ausrüstung die Wanden hoch, bis 50 Meter Höhe. Dann auf die Rahen raus, auf den Fußpferdseilen mit den Füßen. Alles ohne Geschirr. Also man kann sich vorstellen, das würde heute kein Gewerbeaufsichtsamt mehr zulassen.
Aber das war Alltag auf See. Viele Wochen und Monate am Stück. Nix für Warmduscher und Landratten.
Die haben ungefähr gefahren zwischen 6 und 9 Monaten nach Chile, je nach Windrichtung. Wenn es um Cap Horn länger dauerte, weil der Wind entgegenkam, mussten sie kreuzen oder wieder zurück, dann dauerte das ein bisschen länger. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie Australien gefahren, um Getreide zu holen. Und da hat das immer so zwischen 9 Monate und 1 Jahr gedauert.
Das belegt deutlich, dass von Seefahrerromantik eher selten die Rede war. Spontan frage ich Bodo dann, warum man um Himmels Willen in einer Zeit der motorisierten Schifffahrt bis in die 1950er Jahre per Segel unterwegs war. Nur die Tradition kann das ja nicht gewesen sein.
Da konnte man gut Geld verdienen mit. Und diese Schiffe waren ja schnell. Die liefen auf See schneller als die damaligen Dampfschiffe. Die Passat und andere, auch die Peking und Padua und wie sie alle hießen, die liefen 17 Knoten, voll beladen. Und die waren auf See schneller und das hat sich auch gelohnt. Das Problem war nur eben, weil die keinen Motor hatten, wenn die irgendwo einliefen und der Wind kam von Land, dann mussten sie draußen warten, wenn kein Schlepper vorhanden war. Das war das Problem. Und das haben die Motorschiffe nachher, das, was sie auf See verloren haben an Zeit, konnten sie da dann gut wieder aufholen. Also die Reedereien haben damals nicht umsonst so viele Segelschiffe gebaut. Da konnte man Geld mit verdienen. Und wenn man bedenkt, Salpeter zur Sprengstoffherstellung und der Erste Weltkrieg begann, dass die da gut kassiert haben.
Geld wurde auch mit der Arbeitskraft der Besatzung gemacht. Gleich ob Salpeter aus Chile oder Getreide aus Australien. Beim Laden und Löschen wurde der Besatzung nichts geschenkt. Das, sagt Bodo Friese, könnte man am besten im Frachtraum des Vorschiffs sehen. Leider gesperrt wegen Corona. Aber
zusätzlich ist Unterschiff noch der Frachtraum 1 vorne. Der ist gestaltet, wie man damals die Salpeter- oder Getreidesäcke unten gerichtet hat, wie Ziegelsteine, immer 90 Grad zu versetzen, damit die sich nicht verrutschen. Und unter Deck kriegt man auch illuminiert. Diese gewaltige Größe dieses Frachtraums kann man den Leuten gut erklären, was das für eine Arbeit war, 4.600 Tonnen Salpeter in Säcken zu 30 Kilo da unten zu stapeln. Also ich persönlich habe probiert, mal einen so einen Salpetersack, die auch im Museum liegen, mal anzuheben. Ich habe also dicke Backen gemacht, um den überhaupt hochzukriegen. Und wenn ich mir vorstelle, dass die 4.600 Tonnen unten gestapelt haben, mit der Hand, Das ist eigentlich heute, würde das kein Mensch mehr machen.
Dieser optische Eindruck bleibt mir verwehrt. Überhaupt, was ist denn noch da unten?
Unter Schiff ist vorne im Vorschiff das Museum. Und dieses Museum ist aufgebaut nach den Tagebüchern eines jungen Menschen, der 1929 auf dem Schiff angefangen hat als Moses und dann 4 Jahre, 5 Jahre mit der Passat gefahren ist. Und über die Zeit schon damals, als junger Mensch, der es mit 16 angefangen, Tagebuch geführt hat und viele Fotografien gemacht hat. Und nachdem der dann als Kapitän seine Seefahrt aufgegeben hat, hat er seine ganzen Unterlagen der Passat zur Verfügung gestellt. Und nach diesen Unterlagen ist das Museum aufgebaut. Sein Lebenslauf quasi, dieser 5 Jahre, die er an Deck erlebt hat, nach diesem Schema und Tagebüchern ist das Museum gestaltet. Viele Bilder, viele Anschauungsmaterialien und Eindrücke von der damaligen Zeit, wenn das Schiff bei Windstärke 10 oder 12 bei 30, 35 Grad Schlagseite durchs Wasser fuhr und das Deck hier, wo wir jetzt stehen, hätten wir bis zum Bauch im Wasser gestanden.
Da kriegt die Romantik Risse, wenngleich diese Riesensegler gigantisch aussehen. Bodo Friese hat es ganz beiläufig erwähnt, deshalb frage ich nochmal nach. Die Peking, die im letzten Jahr in den Hamburger Hafen zurückkehrte, sieht ja ziemlich ähnlich aus.
Die Passat und die Peking sind quasi Zwillinge, die beide zur gleichen Zeit auf Blum und Voss in Hamburg gebaut wurden. Und sind auch zur gleichen Zeit ausgelaufen. Peking, glaube ich, eine Woche vorher, spielt keine Rolle. Das ist natürlich ein Gewinn für Hamburg, dass die jetzt so ein Zwillingsschiff wie die Passat in Hamburg ausstellen können, was auch nur als Museumsschiff da eingesetzt wird, genau wie hier.
Und nach dem Abschalten des Mikros murmelt er noch, dass der Aufstand rund um die Peking reichlich übertrieben war und vielen Hamburgern offensichtlich immer noch nicht klar sei, dass sie ein fast baugleiches Prachtstück wie die Passat schon seit 60 Jahren hier in Travemünde hätten besuchen können. Immerhin, das zukünftige Schicksal teilen sich die Schiffe.
Die Passat fährt ja nicht mehr. Die liegt hier fest. Alles, was für die Seefahrt benötigt wird, ist hier aus dem Schiff raus. Kein Motor mehr drin, die Segel sind alle weg. Man benötigt das nicht mehr. Deswegen ist sie nur zur Besichtigung hier und zusätzlich für Festivitäten. Man kann hier also übernachten, feiern, Hochzeit halten, viele schöne Dinge machen. Und im Sommer auch noch unter Anleitung klettern. Einmal in der Woche ist hier immer Kletterzeit. Und da stehen die Jungen und die Alten Schlange, um in die Banden auf die erste oder zweite Saaling zu kommen.
Auf Matrosen, ohey, la Paloma, de.
Das war spannend und ich bin erstmal von jeder Segelromantik geheilt. Die Passat liegt direkt an der Travemündung und von dort sind es nur ein paar hundert Meter bis zum Privalstrand. Der ist schön breit, im Sommer von der DLRG überwacht und er bietet neben den Besuchern der beiden Feriensiedlungen auch weiteren Gästen ausreichend Platz. Das war nicht immer so, denn die Halbinsel wurde durch die deutsch-deutsche Grenze zur Insel. Die heutige Straßenanbindung führt durch Mecklenburg-Vorpommern. Bis 1989 war gleich am Ortsende die Welt vernagelt. Leider nicht nur mit Brettern, sagt unser Travemünde-Spezialist Sigrid Austl.
Es war ja bewusst, dass das die Grenze ist und dass man da nicht hin durfte. Und ich glaube auch, die Menschen, die also von außerhalb kamen, die wurden ja eingewiesen von ihren Vermietern oder spätestens von den Strandkorbwächtern, die da waren, Kurverwaltung und so weiter, dass man da, wo die Grenze war, die war ja sichtbar. Mit einer Kette, ja, dass man da nicht rüber durfte. Außerdem war am Ende ja der sogenannte Nacktstrand. Da ging man ja sowieso nicht hin, wenn man nicht nackt baden wollte. Also mir haben Grenzer aus dem Osten gesagt, die mich jetzt hier im Museum besucht haben, das war ihr liebster Arbeitsplatz. Sie konnten von oben, von ihrem Turm, auf den Nacktstrand gucken.
Militärsperrgebiet gab es aber auch vor dem Zweiten Weltkrieg schon. Und davor hatte der Prival eine besondere Berühmtheit erlangt. Für Flugpioniere war hier eine der großen deutschen Drehkreuze der Luftfahrt.
Wir hatten die Drehscheibe des Nordens hier. Ja, die Lufthansa ist von Travemünde europaweit geflogen. Und auf dem Prival drüben gab es einen Landflugplatz. Und ein Seeflugplatz. Und die Seefliegerei hat sich ja sehr stark entwickelt, sodass Travemünde die Nummer 1 in Deutschland war mit der Seefliegerei. Unter anderem das größte Flugzeug der Welt, die DOX damals, 32, 33. Aber der erste Flug ging ja etappenweise nach Südamerika. Und der Rückflug ging ja nonstop von Rio de Janeiro nach New York. Nonstop. Und das war 1932.
Nach der Wiedervereinigung kehrte genau auf diese Halbinsel erst einmal fast idyllische Ruhe ein. Die Nähe zur ehemaligen Grenze hatte den Prival in ein Naturparadies verwandelt, das Zug um Zug erst in den letzten 15 Jahren erschlossen wurde. Sehr zum Leidwesen der Travemünder. Allerdings musste auch was passieren, denn die touristische Konkurrenz in Mecklenburg und Vorpommern machte der schleswig-holsteinischen Ostseeküste durchaus zu schaffen. Die Idee mit den Feriensiedlungen stieß auf heftigen Widerstand. Trotzdem sinnvoll, sagt Barbara Schwarz von Lübeck Tourismus, denn
es ist richtig, dass natürlich das Projekt kontrovers diskutiert wird. Menschen, die lange dort leben, die Travemünde auch noch aus den 70ern kennen, sagen natürlich, das ist nicht mehr Travemünde, nicht mehr mein Travemünde. Und das sind ja auch berechtigte Wahrnehmungen. Die Passat sah natürlich vor dem Grün des Waldes immer aus wie ein singuläres Juwel. Und jetzt hat man dort natürlich den Baukörper vom Beach Bay Areal. Der ist mit Sicherheit auch gewöhnungsbedürftig, wenn man auf der Stadtseite Travemündes steht und rüberschaut. Aber wir sehen aus touristischer Sicht eben die großen Chancen, die gerade in der Verbindung zwischen dem Traditionellen und dem Modernen entstehen. Kein anderes Bad an der Ostseeküste hat diese Art von traditionellen Sehenswürdigkeiten, wie Travemünde sie hat. Und ein Promenadenrundlauf wird es ermöglichen, wirklich sich beide Teile, das Moderne und das Traditionelle, Althergebrachte, anzuschauen, indem man mit der Fußgängerfähre rüberfährt, dann die Promenade auf der Privalseite entlangläuft und mit der Autofähre wieder zurück und dann auf der Stadtseite nochmal entlangläuft. Und man hat dann wirklich eine Menge gesehen und sieht eben auch die Chancen, die sich eben in der Entwicklung des Prival-Areals ergeben.
Wie oft bei solchen Projekten schossen die Planungen schnell übers Ziel hinaus. Alles hätte noch viel raumgreifender werden sollen, zu Lasten der Natur. Diese Planungen sind allerdings inzwischen vom Tisch.
Und es sind ja auch neue Entscheidungen getroffen worden, nämlich den restlichen Teil der Hohlenhofspitze, also des Privals, nicht auch noch zu bebauen. Also das, was jetzt da ist, soll so bewahrt werden.
Mit Blick auf das Neue sagt mir die freundliche Dame am Empfang des Seebadmuseums, das sehe doch nur wirklich nicht schön aus. Sie ist alte Travemünderin und findet keinen Gefallen dran. Aber sie ist auch neugierig und will von mir wissen, ob die Ferienwohnungen da drüben denn wirklich so schön seien, wie sie versprochen wurden. Und ja, auch sie gibt zu, dass es jahrelang in Travemünde stagnierte und teilweise auch bergab ging. Das Seebad alter Prägung mit dem gesellschaftlichen Leben der 1950er Jahre hatte ausgedient. Und trotzdem waren es tolle Zeiten, betont Siegfried Aussel und zeigt mir im Museum einen Film. Seine Erklärungen dazu machen klar, das war mal was ganz Großes.
Ach, hallo, Schilling an der Ostseeküste, gesegnet mit weiten Stränden und einem wunderschönen Blumenstilpalast, wird es liebevoll das Monte Carlo des Nordens genannt. Die Ankommenden sehen die weißen Strände, die schönen Häuser der Veda-Architektur und das gute Treiben in der Vorderreihe.
Das Casino hat ja jahrelang Travemünde den Ort geprägt.
Das Zentrum, um das sich alles dreht, ist das Casino Travemünde. Gartenlokal, edles Restaurant, Bar, Showbühne und Spielsalon in einem.
Der Bau selber ist gebaut worden als Konversationshaus mit diesem herrlichen Kursaal. Und Henry Knight hat ja 1949 in diesem Haus das Casino entstehen lassen. Und dann ist es für die Travemünde das Casino gewesen. Und es hieß immer, solange es das Casino in Travemünde gibt, geht es Travemünde gut.
Fährschiffe aus Trelleborg, Malmö oder Helsinki bringen Gäste, die gekommen sind, um sich zu amüsieren. Wie es an einem Prospekt so schön heißt, viele nehmen Kurs auf Travemünde. Wer viel erleben und sich gut erholen will, wählt Travemonte. Und ob im Strandkorb oder im Wasser, es herrscht offensichtlich kein Mangel an Amüsement.
Es kam ja damals zu Anfang die reichen Russen und haben hier auf den Durchgang nach Baden-Baden in Travemünde gespielt. Später kamen dann die Skandinavier, die dann hier ihr Geld gelassen haben. Und natürlich auch reiche Westdeutsche, die dann hier gespielt haben. Also es war schon eine Institution.
Musik.
Feinschmecker wissen, dass man im Casino-Restaurant hervorragend ist. Kein anderer als Deutschlands erster Fernsehkoch, Clemens Wilmenroth, spricht diese Empfehlung aus. Übrigens auch der Erfinder des Toast Hawaii. Lassen Sie uns nach all der Aufregung einen Drink in der American Bar nehmen. Vielleicht ein Manhattan-Cocktail. Bevor es dann zum Höhepunkt des Abends geht. In die Show des Nightclubs La Belle Époque.
Im Sommer scheint Sonne, im Winter da schneit's, in der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz.
Zwei blonde Senoritas fugen die Welt. Zwei blonde Senoritas haben alles auf den Kopf gestellt.
Ich wär so gern bei dir, denn nur du kannst mein Herz in Freude Schmerz verstehen.
Im Café.
La Belle Époque, da gab es einen Nachtclub, wo man alle Künstler der damaligen Zeit, heute sagt man ja Popstars, sind da aufgetreten. Der Henry Knight hatte ja noch ein Casino in Spa und er konnte natürlich mit zwei Casinos die großen Leute alle gut einkaufen. Und deswegen hatten wir die Möglichkeit, die auch hier zu sehen. Josephine Baker, Marlene Charest, Vico Togliani, also alle, die damals einen Namen hatten, Kessler-Zwillinge, ja, die sind hier aufgetreten. Und natürlich die exzellentesten Kapellen, das kam noch dazu. Man tanzte also abends nach 22 Uhr im Nightclub. Und da gab es ja etwas Besonderes. Kurz vor 12 kam ein Page auf die Tanzfläche, verteilte an die tanzenden Damen Schilder mit den Roulette-Zahlen 1 bis 36 und pünktlich um Mitternacht stellte man das Mikrofon runter in den Saal und die vom Hauptkessel, man hörte die Kugel laufen und die Zahl, die da gefallen ist und die Dame, die die Zahl auf dem Schild hatte, die kam den goldenen Roulette-Tanztaler. Er war natürlich sehr begehrt. Ich schätze mal locker, dass er doch heute so um 200 Euro wert ist.
Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt's im Laden Carbonaden schon und Räucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Ist ja kein Wunder nach dem verlorenen Krieg.
Casino und Seebad Travemünde hatten die besten Zeiten sicher, genau während und wegen dieses Wirtschaftswunders. Aber nächstes für die Ewigkeit. Am 2. Dezember 2012 schloss das Casino seine Tore. Eine Ära ging zu Ende. Und jetzt muss eben auch Neues hinzukommen, betont die Marketing-Spezialistin von Lübeck Tourismus, Barbara Schwarz.
Travemünde ist bekannt für die Passat, die Viermast-Segler, der dort vor Anker liegt am Priwall, für den Leuchtturm, für die Altstadt, den Fischereihafen. Das alles bleibt und wird bewahrt, aber das Moderne kommt eben mehr und mehr und wird mehr und mehr sichtbar in Travemünde.
Es wäre auch fatal, die lange Geschichte des Seebads zu negieren. Und lang ist sie, die Entwicklung zum Seebad von heute, erzählt Siegfried Austl.
Ja, das Seebad hat sich ja entwickelt. 1802 haben ja 10 Lübecker Ärzte, Kaufleute eine Gesellschaft gegründet und haben dann die Seebad 1802 in Travemünde gegründet. Und daraus hat sich dann alles so nach und nach entwickelt.
Kalt. Huch, ist das aber nass. Plitschplatsch, plitschplatsch. Huch, wie ist das Wasser nass. Plitschplatsch, plitschplatsch. Huch, wie macht das Spaß.
Also die Anfänge waren ja so, dass das Baden in der Ostsee im Badekahn stattfand. Das heißt also, die Badekahn wurden ja ins Wasser geschoben und man ging tatsächlich, so wie man gekleidet war, ins Wasser, tauchte ein paar Mal unter und anschließend mussten die Damen ja diesen machen, hier ein bisschen lupfen, damit man die Figuren nicht sah, weil das unschicklich war.
Ich hab das Freunde Lehm baden sehen, das war schön. Da kann man Waden sehen, rund und schön im Wasser stehen. Man fühlt erst dann sich recht als Mann, wenn man beim Baden gehen Waden sehen kann.
Das offizielle Baden in der Ostsee genehmigt begann ja erst 1923. Da durfte man offiziell in der Ostsee baden. Und dann gab es auch so nach und nach Bademode, das heißt Badeanzüge. Und die Ärzte haben ja aus England das Wissen mitgebracht, dass man also den Körper Licht, Luft und Sonne aussetzen sollte, um der Gesundung des Körpers zu dienen. Und dann war es so, dass man auch in die See ging und da haben wir vorne einen schönen Badekahn, wo dann die Leute sich zeigten in Badedress und damit begann das Baden in Travemünde.
Komm in mein Fackelboot, bald nach das Abendrot. Wenn dann die Sonne sinkt, sind wir allein. Und nur der letzte Schwan folgt leise unseren Kahn. Der kann uns beiden nicht gefährlich sein.
Später gab es dann Wettbewerbe im Strandburgenbau, die es heute ja nicht mehr gibt. Ja, aber im Prinzip ist das ja beigeblieben, dass man seinem Körper Licht, Luft und Sonne aussetzt und man konnte schwimmen. Die meisten konnten schwimmen.
8, 9, 10, na, was gab's denn da zu sehen?
Es war ihr Itzi, Bitsi, Dini, Wini, Honolulu, Strand, Bikini. Er war schick und er war so modern. Ihr Itzi, Bitsi, Dini, Wini, Honolulu, Strand, Bikini. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn.
Oh. Der Bikini gehört genauso zum Badeleben wie ganz Travemünde auch die eine oder andere Strandbar mit Champagner und Austern auf der Karte. Alte Hotels verschwinden, Kleinode der Bäderarchitektur werden fein renoviert. Der ursprünglich genauso umstrittene Hotelturm des Maritim schart inzwischen ein Apartmenthaus und ein Hotel der Aja-Gruppe um sich. Alt und neu arrangieren sich. Die Touristiker sind sicher, das, was auf der Travemünder Seite klappte, wird auf dem Prival ähnlich verlaufen, damit Travemünde noch mehr an Attraktivität gewinnt. Davon ist letztlich auch der Stadtgeschichte-Spezialist Siegfried Austl überzeugt. Ein echter Travemünder möchte man meinen, aber nein, die Geschichte ist ganz anders.
Ich bin ja 1956 nach Travemünde gekommen. Eigentlich bin ich ja geboren in Mecklenburg. Meine Eltern sind auf der Flucht gewesen und wir sind von der Tschechei in diesem berühmten Wagen, Viehwaggon, mit 50 Personen von der Tschechei nach Bayern gebracht worden. Dann bin ich in Bayern zur Schule gegangen und mit 17 hatte ich dann meine Lehre abgeschlossen, bin ich an die See zurückgegangen. Und zunächst Hamburg, dann Lübeck, dann Travemünde. Dann habe ich mich also in Travemünde verliebt und bin also hier geblieben und habe mich dann hier in Travemünde selbstständig gemacht als Friseurmeister. Habe über 40 Jahre einen Salon geleitet und habe dabei die Geschichte Travemündes kennengelernt. Auch durch Hörensagen, ich hatte ja die Möglichkeit, meine Kunden zu befragen, gerade die Älteren, und natürlich durch Literatur. Und das hat mich bewogen, ein Museum für Travemünde zu gründen. Ich bin also der Gründer auch des Seebadmuseums.
Und das ist wahrlich einen Besuch wert. Filme, Fotos, alte Strandkörbe und Bademode und noch viel, viel mehr. Eigentlich alles, was das Seebad an der Mündung der Trave in die Ostsee ausmacht. Der Besuch im Ortskern in der Torstraße 1, direkt gegenüber der St. Lorenzkirche, lohnt und ist ein toller Zeitvertreib, insbesondere wenn es mal regnet. Keiner weiß, wie viele Millionen Besucher Travemünde im Verlauf der letzten 100 Jahre einen Besuch abgestattet haben. Klar scheint aber, viele haben sich ebenso verliebt in das ehemalige Fischerdorf wie Museumschef Siegfried Austl.
Mir hat von Anfang an gefallen, die See, der Blick aufs Wasser, im Sommer das schöne Baden und allgemein die Atmosphäre ist schon was Besonderes. Und wenn Sie auf den Priva rübergehen, er ist etwas wärmer als die Seite hier. Empfinde ich immer, wenn ich rübergehe. Das heißt, man empfindet die Sonne da als angenehmer. Ich habe mich verliebt in Travemünde und das sieht man ja, dass man das dann eben geschaffen hat.
Travemünde wird Bestand haben. Es ist einfach die Abwechslung, die hier geboten wird, denke ich mir, als ich am Nachmittag zurück auf den Priwall einen langen Spaziergang in der Herbstsonne mache. Im Naturschutzgebiet läuft man durch kleine Wälder, durch Grasflächen, auf denen Schafe weiden, immer am Wasser entlang. Fast 3 Stunden bin ich unterwegs, genieße unberührte Natur genauso wie den Blick über die Trave auf den Skandinavienkai mit den großen Fracht- und Fährschiffen. Und als ich Corona-konform danach mit einem Pott Kaffee wieder auf meinem Balkon mit Yachthafenblick sitze, beschließe ich, dass das nicht der letzte Besuch genau hier gewesen sein darf. Denn es gibt noch viel mehr zu entdecken, dann, wenn man wieder dorthin reisen darf. Ja, Reisen ist schön, gleich ob weit weg oder fast um die Ecke. Der Tag geht zu Ende im September 2020 und eines von Deutschlands feinsten Kreuzfahrtschiffen, die Europa, fährt gerade auf den letzten Metern der Trave in die Ostsee. Die Passat liegt fest verankert im Yachthafen und die Sonne geht über der Altstadt von Travemünde unter. Einer von vielen schönen Erinnerungsträumen, die hoffentlich bald wieder wahr werden. Schön war es und schön soll's wieder werden. Acoustic Dreams im Deutschen Reiseradio. Danke fürs Zuhören und danke für den Besuch auf der Homepage deutschesreiseradio.com. Mein Lohn ist Ihr Abo. Deshalb bitte um Abonnement von Website und Podcast. Zu finden bei Spotify, Fio, Apple und Google Music und auch über RSS-Feed auf unserer Seite. Auf dann, ahoi und bis zum nächsten akustischen Reisetraum.